Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, heute wollen wir uns gemeinsam mit dem Fall 29 aus der Koan-Sammlung Hegikan Rokko beschäftigen. Dort heißt es: Ein Mönch fragte Zen-Meister Daisui, wenn das Kalpa-Feuer aufflammt und das ganze Universum zerstört wird, möchte ich wissen, ob es vergeht oder nicht vergeht. Daisui sagte, es wird vergehen. Der Mönch fragte, dann wird es mit dem anderen vergangen sein. Daisui sagte, es wird mit dem anderen vergangen sein. Was soll dieses Es sein? Aber es geht nicht nur um das Es, sondern es geht auch um das Vergehen von allem. Und zwar im kosmischen Ausmaß. Dazu übersetze ich das Koan einmal in unsere heutige Sprache. Und das geht ganz gut, weil diese buddhistische Kosmologie von vor 2000 Jahren, die passt erstaunlich gut mit der heutigen Astrophysik, mit den Annahmen der heutigen Astrophysik überein. Eine Idee damals war, dass das Universum aus einem Chaos entsteht, ein Kalpa lang existiert und dann in einem Kalpa-Feuer, einer Art chaotischen Auflösung, vergeht und dann wieder entsteht und so weiter. Also die Vorstellung von so einem pulsierenden Universum, wobei in unermesslichen Zeiträumen gedacht wurde. Denn ein Kalpa dauert lange. Stellt euch einen Felsblock vor, 1 Kilometer, also 1000 Meter Höhe, 1000 Meter im Quadrat, ne? Im Kubik, 1000 Kubik, 1000 Meter hoch, 1000 Meter breit, 1000 Meter lang. Und alle 100 Jahre fliegt ein Vogel vorbei und streift mit seinen Federn an diesem Felsblock lang. Und ein Kalpa dauert so lange, wie es dauert, um diesen Felsblock abzutragen. Ich habe mich da mit ein paar Geologen beschäftigt, unterhalten, und wir haben das genau berechnet. Also 16 Milliarden Jahre dauert das ungefähr, bis so ein Felsblock abgetragen ist. Und wenn wir ihn mal aus Sandstein annehmen, bei Granit würde es länger dauern. Und die heutige Astrophysik, komischerweise passt das genau, die heutige Astrophysik, die geht davon aus, wenigstens viele Astrophysiker, dass unser Universum ungefähr 16 Milliarden Jahre dauert. Also eine wunderbare Übereinstimmung. Und wenn wir das jetzt alles geklärt haben, dann können wir uns jetzt mal das Koan nochmal anschauen. Ich möchte es übersetzen in die Gegenwart. Also, der Mönch fragt: Hi, Meister, ich habe von einer Theorie gelesen, dass unser Universum sich zurzeit zwar noch ausdehnt, aber dass es sich irgendwann wegen der Masse der Neutrinos wieder zusammenzieht. Es wird dann so verdichtet, dass alles auf einem unvorstellbaren kleinen Raum mit unvorstellbar hoher Dichte zusammenfällt. Wo bleibt dann es? So eine abgehobene Frage werden viele fragen, von euch vielleicht auch einige. Wir Zen-Leute, wir beschäftigen uns nicht mit Metaphysik und nicht mit Astrophysik, sondern mit unserem ganz konkreten Leben. Also was soll diese Frage? Deswegen möchte ich diese Frage nochmal anders übersetzen. Die Frage des Mönches. Und zwar: Hallo Meister. Die rasant zunehmende Weltbevölkerung, das absehbare Ende der Rohstoffe und die sich verknappenden Nahrungsmittel und überhaupt die Verteilungsprobleme der weltweiten Ressourcen wie Wasser, Energie, Nahrung und so weiter. Und die zunehmenden Verteilungskämpfe unter den Nationalstaaten, überhaupt das Wiedererstarken des Nationalismus und das Auseinanderdriften der Europäischen Union und. Die zunehmende Militarisierung, die Klimaerwärmung. Meister, wo soll das alles hinführen? Außer dazu, dass die menschliche Gesellschaft im Chaos, im Kalpa-Feuer versinkt. Nun gibt es natürlich viele gute buddhistische und auch nicht-buddhistische Ansätze, wie dieser Entwicklung Einhalt geboten werden könnte. Das ist heute nicht mein Thema. Mein Thema ist mehr diese Situation des Untergehens, die Situation des Vergehens. Und diese Situation muss gar nicht Milliarden Jahre dauern, sondern für so eine, wenn man das Universum betrachtet, ganz unbedeutende Spezies wie uns Menschen und für deren ethischen, moralischen Vorstellungen kann dieses Vergehen sehr bald kommen. Und wo ist da der Sinn unseres Lebens, wenn womöglich alles Menschliche im zunehmenden Weltegoismus zugrunde geht? Gibt es überhaupt einen Sinn im Leben? Gibt es überhaupt einen Halt? Ein Geländer, an dem man sich festhalten kann? Jetzt haben wir das Thema, oder besser gesagt, ich habe das Thema richtig eingekreist und dingfest gemacht. Denn wenn der Mönch fragt, gibt es etwas, das nicht vergeht, dann steht hinter dieser Frage der Wunsch, dass es etwas Beständiges gibt. Etwas, das selbst am Ende aller Zeiten und aller Welten bestehen bleibt. Etwas, das Halt im Chaos gibt, das dem Leben einen Sinn gibt. Mir fällt da eine Situation mit meiner Tochter ein, die war 4 Jahre alt, wie wir wandern waren und am Wegesrand fanden wir ein Vogelbaby, an dem sich offensichtlich auch schon eine Krähe, sagen wir mal, mit der sich eine Krähe beschäftigt hatte. Dieser Vogel war aber, lebte noch das Vogelbaby, war aus dem Nest gefallen und der Vogel öffnete die Augen und sperrte den Schnabel auf, ganz niedlich. Und meine 4-jährige Tochter sagte, da kommt bestimmt gleich die Vogelmama und kümmert sich darum. Ich hätte lieber gehört, dass sie gesagt hätte, da kommt bestimmt gleich der Vogelpapa. Aber in der Kosmologie meiner Tochter war es eben die Mama und nicht der Gottvater, der da kommt. Meine Tochter äußerte noch ganz ungefiltert dieses tiefe Bedürfnis, dass sich doch irgendjemand um uns und um alle Sorgen in der Welt kümmern möge. Sei es auch noch so aussichtslos wie bei dem Vogelbaby, bei dem schon das rote, schlagende Herz aus der Brust quoll. Und tun wir jetzt bitte nicht so erwachsen, als hätten wir nicht selber diese Sehnsucht nach einer äußeren Sinnsetzung im Leben. Irgendeine Instanz, die trotz allem Übel und Chaos, wie Faust es sagt, die Welt im Innersten zusammenhält. Sehnsucht nach Gott, um es mal in unserer christlich geprägten Welt einzuordnen. Zen-Meister Dazui antwortet dagegen, alles, auch es vergeht. Und wenn es nichts Beständiges gibt, dann gibt es auch nichts, was das Universum geschaffen hat. Keinen Gott, der sich die Mühe gemacht hat. Aber woher kommt denn das Universum? Wobei wir wieder bei der Astrophysik sind. Der Physiker Stephen Hawking, der erklärt das so, weil es die Schwerkraft gibt, kann das Universum sich selbst aus dem Nichts schaffen. Eine spontane Bildung ist der Grund, warum es etwas gibt und nicht etwa nichts. Einfacher ausgedrückt, und wir Zen-Leute werden das natürlich mit einer bestimmten sagen wir, Faszination hören. Das uns bekannte Universum ist das, was passiert, wenn man nichts lange genug sich selbst überlässt. Und noch einfacher ausgedrückt, das Universum ist aus nichts entstanden und vergeht zu nichts. Und es gibt auch keinen Sinn darin, dass es das Universum und dass es uns Menschen gibt. Ja, werden jetzt viele von euch sagen, ist doch klar, niemand hat die Welt erschaffen, es gibt keinen Sinn hinter den Dingen, ist doch klar. Aber ich glaube, dass uns allen das nicht so klar ist, wie wir immer vorgeben. Wir sind trotz des Akzeptierens der Evolution und trotz der Astrophysik immer noch tief verstrickt in der Vorstellung, es gebe etwas, das dem Leben allgemein und insbesondere unseren Lebensläufen einen Sinn gibt. Da gibt es ja diesen ganzen Esokram, von dem ich gestern schon gesprochen habe, wie mit finde deine Bestimmung und so weiter. Und wenn wir Bestimmung sagen, das habe ich gestern schon mal angesprochen, es gibt keine von außen gesetzte Bestimmung durch Karma oder sowas. Aber manche Menschen haben natürlich, fühlen eine Berufung. Und es ist auch ganz klar, es gibt manche Menschen, die sind mehr für das eine oder für das andere geeignet. Dieser Fleischklumpen Menum zum Beispiel, der hier sitzt, der ist aufgrund von sozialen, kulturellen und sonst irgendwelchen Einflüssen besser zu dem einen als zu dem anderen geeignet. Das ist eben so. Und das ist manchmal schwierig herauszufinden, wofür man nun berufen ist, wofür man geeignet ist. Und manchen geht es da so, das habe ich auch an diesem Wochenende so erlebt, manchen geht es da so, wie dem Nilpferd in einem Bilderbuch. Dieses Nilpferd, das war schwer depressiv, weil es zu viel von sich verlangte. Es wollte so laut brüllen wie ein Löwe, es wollte so hochspringen wie eine Gazelle, es wollte so schnell laufen wie ein Gepard und so weiter. Es fragte sie, warum kann ich das nicht? Es versuchte das alles zu schaffen und landete in einem Burnout. Überlastungssyndrom. Und dann ging es zum Zen-Meister und der Zen-Meister hat ihm einen Koan gestellt. Und das Koan war, wer kann so gut Nilgras fressen wie ein Nilpferd? Aber es ist nicht immer so einfach, seine Berufung zu finden. Und das ist jetzt nur ein Nebenthema. Denn die Bestimmung für uns gibt es nicht. Auch wenn das in manchen Büchern geschrieben wird, dass wir unsere Bestimmung finden müssen. Und noch weiter, ich möchte da noch tiefer graben in dieser Vorstellung, in dieser Vorstellung, die uns tief durchdringt mit dem Sinn im Leben. So habe ich neulich von einer intelligenten, sehr intelligenten, psychologisch geschulten Zen-Freundin gehört, die sprach mich an, dass sie einer Krebsdiagnose ins Auge schaut. Und jetzt sagte sie mir, ich versuche herauszufinden, was das Leben mir jetzt sagen will. Kennt ihr das? Sagen viele, wenn das Schicksal auf die eine oder andere Art zugeschlagen hat und Mann oder Frau fassungslos davor steht und nach einem Sinn sucht. Was will das Leben, welchen Sinn will das Leben mir jetzt lehren? Dazu eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Vor 20, genauer gesagt 21 Jahren, suchte ich wegen zunehmender Luftnot eine Lungenklinik auf. Also ich konnte, wenn ich versucht habe zu joggen im Bürgerpark, dann hätte ich am liebsten ein Schild auf dem Rücken gehabt. Ich habe eine Lungenkrankheit, ich kann nicht schneller laufen, denn es war so, dass mich manche Spaziergänger beim Joggen noch überholt haben. So wenig Luft hatte ich. Ich bin dann natürlich dann zum Arzt und Es wurden in der Lungenklinik umfangreiche Untersuchungen gemacht und es wurde der Verdacht auf eine hoffnungslose Prognose gestellt. Ein Jahr, anderthalb Jahre. Ich war damals ja schon mit Zen intensiv beschäftigt und ich habe mir damals nicht die Frage gestellt, was mir das Leben mit dieser Erkrankung sagen will, obwohl mir das einige Freunde nahegelegt haben. Denn niemand und nichts wollte mir etwas sagen. Niemand wollte mir etwas sagen. Trotzdem hat das Leben mir etwas gesagt. Natürlich sagt ein Schicksalsschlag etwas. Aber weder mit Absicht noch ohne Absicht. Das Leben hat mir damals unwillentlich gesagt, und zwar ziemlich brutal: Du wirst bald sterben. Du wirst Frau und Tochter hinter dir lassen. Und dann kam es natürlich zu diesen typischen egozentrischen Reaktionen, trotz aller Zen-Schulung: Wieso dürfen die weiterleben und ich muss so früh sterben? Aber es kam bald auch viel anderes. Ich genoss die Atemluft, das Atmen, die Bäume, das Gespräch mit Freunden, Kontakt mit meiner Frau, mit meiner Tochter. Und alles war ganz anders als vorher. Alles war viel intensiver, viel bewusster. Die Welt war reich und erfüllte mich. Und dann wieder das Gefühl: Du musst alles anders machen. Du hast ja nur noch einige Monate Zeit. Alles umkrempeln. Aber dann kam wieder Zufriedenheit. Zufriedenheit mit dem, wie es gerade war. Und das Leben hatte mir etwas gesagt. Aber es steckte kein Willen dahinter. Oder irgendein höherer Sinn. Und dazu kam noch, die Diagnose war falsch. Wie ihr seht. Also nichts mit Sinn. Und trotzdem immer dieser unbezähmbare Wunsch in uns allen nach einem Sinn im Leben. Im Zen wird manchmal das Dharma dazu bemüht, das uns mit Hilfe von Schicksalsschlägen irgendwo hinführt. Alles Humbug, aus meiner Sicht. Unser japanischer Ziehvater, Poseidon Roshi, spricht von der kosmischen Vitalität, die im Universum wirkt. Aber statt kosmischer Vitalität würde ich lieber sagen kosmisches Chaos. Und dieses kosmische Chaos, das führt dazu, dass ständig etwas Unerwartetes passiert. Schönes, aber auch unerwartet Schlechtes. Auf einmal trumpt da jemand daher oder Erdogan immer dazwischen. Und auf jeden Fall führt dieses Chaos, und das kann ich euch garantieren, zu unserer Krankheit, zu unserem Tod. Das ist das Leiden, das Buddha meint, könnte man denken. Das Leben ist letztendlich leidvoll. Und wir könnten jetzt uns dem Nihilismus hingeben. Wir könnten im Nihilismus schwelgen. Ich meine ja, schwelgen. Wir könnten dann aus einer scheinbar überlegenen Weltsicht auf die anderen herabschauen, die noch nach einem Sinn im Leben suchen. Wir machen uns dadurch unangreifbar und können uns aus unserer Verantwortung für das Universum herausschleichen. Und wir können auch den Buddhismus in unsere Lebensschau einbauen und so missverstehen, wie Schopenhauer ihn missverstanden hat. Der Buddhismus als lebensabgewandte Philosophie mit dem alleinigen Ziel, im Nirvana zu vergehen. Das hat Schopenhauer aufgrund seiner damals auch eingeschränkten Kenntnisse des Buddhismus so missverstanden. Zen, und besonders Zen, beschäftigt sich aber damit, dass wir in diesem Universum leben und wie wir in diesem Universum leben. In der Zen-Praxis erleben wir uns nicht als geistige Wesen, die aus irgendeiner erhabenen Position auf das Leben herabschauen. Im Zen erleben wir uns, wie Thich Nhat Hanh das auch formuliert, im Intersein mit allen Wesen. Wir erleben, dass wir vom Universum geformt sind, aber auch, dass wir an diesem Universum mitwirken. Gestern brachte ich dazu Dogen Zenjis Beispiel von dem Segler auf dem Ozean des Lebens. das ich hier noch einmal wiederholen möchte. Es ist mit dem Leben, wie wenn man in einem Boot ist. Auch wenn ihr Segel und Ruder beherrscht, hat das Boot dennoch seine eigene unabhängige Existenz. Es ist für euer Überleben wirklich notwendig. Ohne das Boot könnt ihr nicht leben. Andererseits kann das Boot ohne euch auch nicht richtig fahren. Mensch und Boot bilden eine vollständige Einheit und sind ganz voneinander abhängig. Wenn also Mensch und Boot zusammenwirken und miteinander ganze vollständige Aktivität bilden, dann gehören zur gleichen Zeit und zum gleichen Raum auch der Himmel, alles Wasser und alle Ufer. Auf diese Weise wirken das Leben und unsere Existenz zusammen. Das ist Dogens Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und was sagt unser Koan dazu? Wir sollten uns klar machen, jede Frage nach dem Es, das nicht vergeht, das Es, das absolut und beständig ist, fragt im Endeffekt, gibt es einen Sinn? Gibt es Gott? Da Sui antwortet, es wird mit dem anderen vergangen sein. Damit gibt sich der Mönch aber nicht zufrieden. So wie wir, bevor wir uns an der Wirbelsäule operieren lassen, vielleicht den Rat eines zweiten Neurochirurgen einholen, so zieht der Mönch zum nächsten Kloster und fragt den dortigen Zen-Meister, Ryosei. Das habe ich weggelassen, weil es nicht zu diesem Koan gehört, sondern das ist im Shoyoroku, einer anderen Koansammlung, wird das Koan, wird der Fall ergänzt. Also der Mönch, derselbe Mönch, zieht zum nächsten Kloster und fragt den dortigen Meister Ryosei. Ich frage mich, wird es vernichtet oder nicht? Und Ryosei antwortet, nein, es wird nicht vernichtet. Und da stehen wir jetzt mit unserer Weisheit. Bei Daoisi oder Daisui vergeht es. Und bei Ryosei vergeht es nicht. Was hat sich Ryosei dabei gedacht? Und was hat sich der Autor der Koansammlung Shoyoroku dabei gedacht? Wir haben gerade herausgearbeitet, dass nichts die Welt im Inneren zusammenhält und dass nichts beständig ist. Und nun bringt Meister Ryosei uns so in Verwirrung. Ein kleiner Gedankenausflug, ihr könnt das selber eben mitmachen. Wenn ich mich jetzt in die Nase kneife, dann tut es mir weh, nicht euch. Ich bin getrennt von euch und einzigartig, so wie ihr auch einzigartig seid. Und es ist auch richtig, dass ich meine Bedürfnisse wahrnehme, so wie ihr eure Bedürfnisse und eure Wünsche wahrnehmt. Vielleicht habt ihr gerade den Wunsch, euch anders hinzusetzen, so zum Beispiel. Ne? Das ist also, wir sind getrennt. Ich, du, er, sie, es. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist eine gefilterte Wahrheit. Denn unser Gehirn ist einseitig. Es ist im Kampf ums Überleben, um Survival of the Fittest, ist es darauf trainiert worden, sehr stark zu selektieren, unser Gehirn. Im Prinzip funktioniert unser Gehirn wie das eines Frosches. Ein Frosch, bei dem ist es so, wenn der Frosch im Jagdmodus ist, dann filtert das Gehirn alle Eindrücke, die das Auge liefert, aus. Und zwar, es bleiben nur die Eindrücke über ein Objekt von einer bestimmten Größe, was sich schnell bewegt. Das, damit das Gehirn dann ganz schnell Kommando geben kann, greif zu. Und so beziehen wir alles, was im Universum passiert, auf uns. Und filtern damit erheblich. Obwohl unser Gehirn so viel leistungsfähiger ist als das Gehirn eines Frosches, beschäftigt sich unser Gehirn die meiste Zeit, den größten Teil des Tages, hauptsächlich mit sich selber, mit seinen Erinnerungen, seinen Gefühlen und so weiter. Und es bestätigt sich auch ständig damit selber, weil ich ja diese Gefühle habe, weil ich das und das mich daran erinnere, weil ich die und die Pläne habe, dann weiß ich auch, dass ich auch bin, dass es mich auch gibt. Das ist eben die starke Filterfunktion des Gehirns. Wenn es uns nun gelingt, unserem Hirn und seinen ständigen Selbstbestätigungen nicht so viel Bedeutung beizumessen, dann können wir auf einmal Dinge wahrnehmen, die unser Gehirn sonst herausgefiltert hätte. Heute Morgen haben wir die Vögel gehört, vielleicht anders intensiver als sonst. Und wir hören auch die Regentropfen. Und wenn wir die Regentropfen hören, kann es passieren, dass wir nichts Eigenes zu den Regentropfen dazu tun. Dass wir auf einmal die Regentropfen selber sind. Keine Trennung. Wir sind eins mit dem Universum, sind auf einmal es. Und diese Erfahrung ist universell. Jeder, der sie gemacht hat, versteht es unmittelbar. Diese Erfahrung ist keine Halluzination, sie ist wirklich. Allerdings nicht mit Worten vermittelbar. Alle Religionen kennen diese Erfahrung. Sie wird nur jeweils anders genannt. Im Christentum zum Beispiel wird es Gott schauen genannt. Hieraus könnte man sich in Political Correctness üben und den Schluss ziehen, alle Religionen würden im Grunde auf das Gleiche zielen. Dem stimme ich nicht ganz zu. Es hängt nicht davon ab, welche Religion wir praktizieren, sondern wie wir sie praktizieren. Wenn jemand seine Gottesschau, sein Erlebnis von es in ein dogmatisches Gebilde, also wenn jemand seine Gottesschau, sein Erlebnis von es in ein dogmatisches Gebilde einordnet, dann kann dieser jemand zu einem Eiferer werden, der sich immer wieder in sein damaliges, längst vergangenes Erlebnis hineinfantasiert und daraus Gewissheit für alle Lebenslagen bezieht. Dies ist auch im Zen möglich. Wenn wir das Erlebnis von Leerheit, der Leerheit von Vorstellung, wie einen Gott verehren und an ihm festhalten, anstatt immer wieder mit einem Anfängergeist täglich neu mit Sazen beginnen. Es gibt also in jeder Religion und natürlich auch außerhalb einer religiösen Bindung Menschen, also nicht nur Leute, die religiös sind, sondern auch Leute, die nicht religiös sind, können es erleben. Und es können aus der Erfahrung des Es jeden Tag mit offenem Geist und frischem Geist, also unvoreingenommen, in die Welt hineintreten, sich der Wirklichkeit stellen und immer wieder kleine oder größere Kontakte mit Es haben. Dieses Prinzip, dass intelligente Wesen, wie zum Beispiel diese unbedeutende Spezies Mensch, dass also intelligente Wesen zu dieser Erfahrung des Erwachens, zum Es, erwachen können, auch wenn sie immer wieder zurückfallen in die Trennung vom Universum. Dieses Prinzip, dass wir die Möglichkeit haben, Es wahrzunehmen, es wahrzunehmen, zu es erwachen. Dieses Prinzip ist beständig. Und hier haben wir endlich etwas Beständiges gefunden, was nicht vergeht. Etwas, was nicht vergeht. Aber warum sagt dann Dai Sui, den ersten Teil des Korans, es wird untergehen? Und Ryosei sagt, es wird nicht untergehen. Zum einen denke ich, möchte Dai Sui alle Vorstellungen, wie es zu sein hat, auslöschen. Weil Vorstellung automatisch, das ist wie ein Grundgesetz, wie ein physikalisches Prinzip. Vorstellungen führen automatisch dazu, dass es nicht wahrgenommen werden kann. Das möchte Daisui verhindern. Deswegen sagt er zu dem Mönch, es vergeht. Zum anderen, zu Ryusei, und den habe ich noch nicht zu Ende zitiert, deswegen möchte ich Ryusei die Gelegenheit bieten, das noch zu Ende zu führen, denn der Fall 30 aus dem Shuroku geht noch etwas weiter. Der Mönch fragt nämlich weiter, warum wird es nicht vernichtet? So ungefähr, Daisui hat mir was anderes gesagt. Warum wird es nicht vernichtet? Und Ryusei sagte, weil es eins ist mit dem ganzen Universum. Und dazu passt auch das Zitat von Dogen aus dem Kapitel Immo, das ich gestern berichtet habe. Dogen sagte, das ganze Universum ist nur ein kleiner Bereich dieses höchsten Erwachens. Es mag auch sein, dass das Erwachen sogar noch das ganze Universum übersteigt. Wie Dogen legt Ryosei mit seiner Antwort einen anderen Schwerpunkt als Daisui. Das Prinzip des Erwachens, das Prinzip des Es, wird nicht vernichtet, kann nicht vernichtet werden, weil es ein Prinzip ist. Allerdings kann es erst sich zeigen, wenn es ein Universum gibt. Es benötigt ein Universum, sich zu zeigen. Das ist die Leere, ist ohne Form nicht möglich. Genauso wie die Form ohne Leere nicht möglich ist. Jetzt haben wir ein bisschen hin und her philosophiert. Und alle diese Diskussionen über Beständigkeit und Nichtbeständigkeit, was nützt uns das im Alltag? Buddha selber sagt ja, ich habe nie erklärt, ob die Welt ewig oder nicht ewig, begrenzt oder unbegrenzt ist, ob Seele und Leib dasselbe oder Verschiedenes sind, ob ein Vollendeter nach dem Tode lebt oder nicht lebt. Ich habe es deshalb nicht erklärt, weil dies nicht zum Heile beiträgt. Was trägt denn zu unserem Heile bei? Machen wir uns vom Kopf her klar, dass wir sowohl ein Werkzeug des Universums sind und gleichzeitig das Universum formen, also dieses einerseits eine gewisse Selbstwirksamkeit, aber auch die Demut, machen wir uns das klar? Machen wir uns klar, dass wir innig mit dem Universum verstrickt sind und dass es deshalb gar keinen Sinn im Leben braucht? Wenn wir das tief verstehen, ist das schon hilfreich. Aber noch heilsamer für unser Leben ist etwas ganz anderes. Und ich möchte das an einem Beispiel demonstrieren. Wir fahren mit dem Fahrrad, also ich fahre ja viel mit dem Fahrrad. Wir alle fahren jetzt mal mit dem Fahrrad, ihr könnt auch mit dem Auto fahren, ist egal. Und dann frage ich jetzt, nutzt ihr das Warten vor der Ampel für einen Moment des Innehaltens? Atmet ihr tief ein und aus und genießt die Unterbrechung in eurem gehetzten von hier nach dort kommen oder macht ihr was anderes? Seid ihr ganz im Augenblick vor der Ampel? Praktiziert ihr euer Einssein mit dem Universum? Kann man vor der Ampel üben. Oder fühlt ihr was anderes? In diesen Momenten, in denen wir ohne Vorstellung einfach da sind, und auch bei der Bushaltestelle, es gibt viele schöne Situationen, wo wir einfach angehalten werden und nichts tun können. In diesen Momenten, in denen wir ohne Vorstellung einfach da sind, offenbart sich von selber der Sinn des Lebens. Und wir brauchen nicht mehr die Vorstellung von einem Boot und dem Segler, weil wir nämlich in dem Moment das praktisch schon leben. Wir warten und sind einfach warten. In dem Moment, in dem wir ohne Vorstellung einfach da sind, das sind sehr wertvolle Momente, aber es heißt nicht, dass wir uns dann immer geschickt verhalten oder alles immer super ist. Denn selbst wenn wir überhaupt keinen Filter vor unseren Augen haben, vor unserer Wahrnehmung haben. Was übrigens nur möglich ist während der Sitzmeditation. Sobald wir, und zwar nach einer längeren Sitzmeditation, ist das möglich. Sonst sind immer zu viele Irritationen da. Ihr wisst genau, was ich meine. Also im Alltag können wir die Filter reduzieren. Also selbst wenn wir überhaupt keinen Filter haben, wie nach einer längeren Sitzmeditation, dann ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit trotzdem immer noch erheblich eingeschränkt. Angesichts der Millionen von Informationen, die wir eigentlich benötigen, um in einer Situation uns geschickt zu verhalten. Es ist ja so viel, die Welt ist so komplex, insofern haben wir immer eine beschränkte Wahrnehmung. Und deswegen ist es auch eine Utopie, zu glauben, dass ein vollkommen erwachter Mensch, wie Buddha oder andere, dass die keinen Fehler machen. Sie müssen notwendig Fehler machen, weil sie notwendig nicht alle Informationen haben können. Aber es geht auch gar nicht darum, keine Fehler zu machen. Darum geht es im Zen nicht. Wenn wir unser Boot auf dem Meer steuern und eine Einheit mit dem Boot bilden, und ich möchte jetzt wieder in diesem Bild bleiben, und gegenseitig völlig abhängig voneinander sind, das Boot von dem Segler und der Segler von dem Boot, dann ist jeder einzelne Augenblick Boot segeln. Und eine Ungeschicktheit beim Steuern ist nur eine Ungeschicktheit. Hat vielleicht gravierende Folgen, aber in dem Moment ist es eine Ungeschicktheit. Später macht unser Gehirn daraus eine große Geschichte mit Selbstvorwürfen. Wie konntest du nur, du hättest nur den Sextanten genau ablesen müssen, du wusstest doch und so weiter. Im Moment passiert nur eine Ungeschicktheit. Und wir alle kennen genügend ungeschickte Handlungen täglich von uns. Und wie wir uns dann dafür rund machen und wie wir dann kommentieren und so weiter. Aber wenn wir Kontakt zum Es haben, wirklich Kontakt dazu aufnehmen, dann verpuffen diese Kommentare. Das ist nicht Verdrängen, sondern sie kriegen eine ganz andere Dimension. Geschickt oder ungeschickt ist dann egal. Und jetzt sagt nicht, ihr kennt nicht diese beglückenden Momente, wo das so geht, wo es euch so geht. Das ist gelogen. Ihr alle kennt solche Momente im Leben. Momente, wo ihr euch im Einklang mit allem fühlt, ohne dass ihr euch das bewusst macht. Es gibt Momente, wo ihr einfach da seid, wo ihr euch vielleicht ungeschickt verhaltet oder geschickt verhaltet, aber wo ihr einfach da seid und handelt im Einklang mit dem Universum. Und ihr könnt solche Momente fördern durch immer wieder innehalten, Atem schöpfen, alles bewusst einen Zahn langsamer machen, nicht schleichen, aber so ein bisschen Gelassenheit. Ich war jetzt 2 Wochen arbeitsunfähig und bin dann einkaufen gegangen und habe gedacht, wie rennen die Leute alle beim Einkaufen? Ist ja bekloppt. Also alle rennen durch den Penny durch, als wenn sie irgendwie Geld dafür kriegen, wenn sie es in 22 Minuten schaffen, statt in 24 Minuten. Das ist verrückt. Also überhaupt dieses ganze Gerenne in der ganzen Stadt, unglaublich. Also alles mal so ein bisschen, etwas ein bisschen mehr innehalten. Und wenn wir das tun, dann stärken wir unsere Wahrnehmung des Augenblicks. Und wenn wir jetzt wieder diese Ampel mit dem Fahrrad sich vor Augen oder mit dem Auto vor Augen führen, mit dem Fahrrad passt es jetzt besser als Beispiel. Also wir stehen mit unserem Fahrrad vor einer roten Ampel und wir atmen tief ein und aus und nehmen die Augenblick wahr, wir sind ganz eins mit dem Universum. Es ist meilenweit kein Mensch zu sehen. Der Regen prasselt auf uns herab. Er schüttet wie Eimer aus dem Himmel. Und es führt dazu, dass wir zu sehr eins werden mit dem Regentropfen, mehr als wir wollen. Und dann fahren wir einfach bei Rot über die Ampel. Das ist dann auch geschickt und eins mit dem Universum. Denn so sehr eins muss man nicht immer mit Regentropfen werden. wenn meilenweit kein Mensch zu sehen ist, das ist natürlich die Vorausbedingung, damit nicht ein kleines Kind oder die Polizei, wie es mir neulich passiert ist, mich dann doch aus einer Ecke erwischt hat. Und dann ich glücklicherweise mich auch keine Konfrontation mit der Polizei eingelassen habe, sondern gesagt habe, oh, ich habe die Fußgängerampel auf der anderen Seite falsch, die habe ich grün gesehen und ich tut mir leid. Und dann waren sie ganz zufrieden. Es regnete trotzdem, also es goss in Strömen. Es war wirklich, außer, ich weiß nicht, wo die Polizei herkam. Es war niemand zu sehen. Aber das sind Kleinigkeiten. Vor den großen globalen Herausforderungen der Weltpolitik, die ich anfangs erwähnt habe, verschließen wir auch nicht die Augen. Wir gehen nicht in die innere Immigration. Aber wir schätzen auch die kleine Politik. Das aufmunternde Gespräch mit den Hausnachbarn, unseren freundlichen Umgang mit allen Wesen, zu denen wir Zugang haben. Das sollten wir nicht unterschätzen. Denn in diesen scheinbar unwichtigen Sachen, also wir mögen immer gern dann Details schauen, also wie schlimm alles ist, aber in diesen ganz kleinen, scheinbar unwichtigen Situationen, da, in dem kleinen Gespräch mit der Bäckerei-Fachverkäuferin, da offenbart sich das Es. Wenn wir achtsam sind, wenn wir da hinschauen. Und das möchte ich auch euch auf den Weg geben nach Hause. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Sucht euch kleine Inseln im Alltag, am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Kleine Inseln, auf die ihr euch für einige Sekunden bis Minuten zurückziehen könnt. Zum Beispiel, wenn das Telefon klingelt. Warum nicht 3 Weckrufe abwarten und dann ans Telefon gehen? Oder beim Treppensteigen. Wunderbare Übung, jede Treppenstufe wahrnehmen. Man könnte es natürlich unheimlich auswählen, man könnte jeden Schritt wahrnehmen. Das überfordert euch, mich auch. Aber Treppe ist, es gibt nur nicht ewig viele Treppen, aber es gibt jeden Tag immer wieder überall Treppen, kleine Einheiten, indem man Aufmerksamkeit, Bewusstheit üben kann. Oder macht Kurzmeditation wie vor der Ampel. 3-mal tief ein- und ausatmen. Das alles bringt uns zum gegenwärtigen Augenblick zurück. Und wenn wir einen Sinn im Leben haben möchten, dann können wir den Sinn in diesem Es sehen, in dem Erwachen zum Augenblick. Jetzt. Und dann, jetzt, wenn ihr genau nachforscht, in den meisten Augenblicken, wenn ihr jetzt sagt, was ist jetzt? Erstens, ist es dann alles nicht so schlimm? Man muss alles bedenken, aber es ist in dem Moment okay. Neutral. Das ist in Ordnung. Und wenn wir uns in diesen Augenblick hineinbegeben, der ja nicht fassbar ist, denn wenn wir den Augenblick sagen, ist es schon Vergangenheit. Der Augenblick ist im Grunde nicht wahrnehmbar und trotzdem können wir ihn wahrnehmen. Er ist so kurz, dass wir ihn nicht wahrnehmen können, scheinbar. Aber wir können ihn trotzdem spüren. Wenn wir in diesem Augenblick sind, dann ist es auch wurscht, ob es vergeht oder ob es nicht vergeht. Allein die Frage nach dem Vergehen von es und nach dem Sinn des Lebens ist in dem Augenblick absurd. In diesem Augenblick, was fehlte da noch, wo sich das Nirvana offenbart? Hier und jetzt ist reines Land. Und dieser Leib hier ist nichts anderes als Buddha.